ist ein Planet. Dort herrscht Dunkelheit und Angst. Da ist ein anderer Planet. Dort herrscht Licht und Liebe. Sollte es eigentlich weitergehen? Gut. Für die Wesen auf dem dunklen Planeten gibt es keine Möglichkeit, der Herrschaft von Furcht und Dunkelheit zu entkommen. Das war nicht immer so. Der dunkle Planet war einst umgeben von der Atmosphäre des hellen Planeten, des Lichts. Die Wesen auf dem dunklen Planeten lebten einst in Gemeinschaft mit der Macht der Liebe. Also die dort gelebt haben, komme ich gerade verlassen, Entschuldigung. Sie entschieden sich jedoch dafür, dass es besser wäre, alleine für sich bestimmen zu können, was gut ist. So zog sich die Macht der Liebe zurück und mit ihr die Atmosphäre des Lichts. Die Macht der Liebe versuchte immer wieder, mit den Wesen auf Planet Dunkelheit in Beziehung zu sein. Schließlich hatte sie alles dort, auch die Wesen, mit Lebensworten ins Sichtbare gerufen. Einigen wenigen der Wesen begegnete die Macht der Liebe im Laufe der Zeit. Wenige von ihnen schafften es, wieder in Beziehung zu kommen mit ihr. Die meisten aber blieben im Dunkeln. Nach langer Zeit strahlte auf einmal ein neuer heller Stern auf über Planet Dunkelheit. Einige der Wesen wussten, eine neue Zeit bricht an. Die Macht der Liebe sendete den Teil von sich, der die Wesen ins Leben gerufen hatte, in Gestalt eines ihrer Wesen auf den Planeten Dunkelheit. Immer mehr der Wesen begannen zu glauben, dass dieses eine neue Wesen die DNA der Macht der Liebe hatte und gekommen war, um ihren Planeten wieder in die Atmosphäre des Lichts zu hüllen. Eine große Menge diente jedoch weiter der Macht des Egoismus. Und so brachten sie es so weit, das Wesen der Macht der Liebe gefangen zu nehmen und hinzurichten. Die Macht des Egoismus und ihre Anhänger rechneten nicht damit, dass dies von der Macht der Liebe schon lange einberechnet und gar die Lösung für das Dunkelheitsproblem war. Weil das Wesen der Macht der Liebe auch die DNA dieser Macht hatte, vermochte es, wieder zu erstehen. Mehr noch, ab diesem Zeitpunkt legte es seine DNA in alle, die glaubten, dass es selbst Teil der Macht der Liebe war und gekommen, um ihnen wieder Gemeinschaft mit der Macht der Liebe und die Atmosphäre des Lichts zu bringen. Die Dunkelheit und die Macht des Egoismus haben ihre alles beherrschende Macht verloren. Die Macht der Liebe durchdringt durch alle Zeiten, bis heute und in Zukunft, Menschen mit ihrer DNA und ihrem Licht. Sie ist unaufhaltbar und unzerstörbar. Das ist eigentlich der Bibeltext von heute, verpackt in eine Geschichte. Die Predigt oder Andacht oder der Input, was ich euch heute halte, ist wie der Spitz von einem Eisberg. Es sind drei Punkte, die ich für euch rausgenommen habe aus einer ganzen Arbeit. Es ist die Arbeit, die ich in einem von meinen Modulen für das Studium muss schreiben oder haben müssen schreiben. Und das sind einige Seiten. Das, was heute kommt, ist nur kurz zusammengefasst. Das Thema und der Bibeltext hängerlöbe mir immer wieder Staunen über Gott und seine unfassbare Liebe zu uns Menschen. Und ich denke, diesen Fokus, den können wir alle immer wieder brauchen. Jeden Tag in unserem Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach die Augen von unserem Herz auftust. Und dass du uns heute Morgen einfach deine Stimme loslässt hören. Und dass du jedem einfach das zeigst, was für ihn gerade wichtig ist. Und was gerade in sein Leben hineinredet. Danke, dass du hier bist. Mitten unter uns. Und dass wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir und miteinander. Doris Behler tut uns jetzt noch den Bibeltext vorlesen, wie er in der Bibel steht. Es ist Johannes 1, Vers 1 bis 18.
Am Anfang war das Wort, der Logos. Der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Wort, das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das allen Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu: Das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt.
Danke. Übrigens noch zu dem kleinen Zettel. Es ist wirklich mega klein und ich weiss, es ist mega klein geschrieben. Das tut mir leid. Aber ich habe es dann extra lassen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann man sich dann beim Wiederlesen daheim besser konzentrieren, was man liest, weil man so genau muss lesen. Und dann erinnert man sich vielleicht wieder an etwas aus dieser Predigt. Es ist eigentlich einfach gedacht zum Heimnehmen als Erinnerung. Oder hinten drauf kann man noch eigene Notizen machen. In einer Weltanschauung, wo Gott und die Bibel mit einbezieht, haben wir Menschen ein grosses Grundproblem. Und man kann natürlich eben sagen, ich glaube gar nicht an Gott. Dann sieht man das Problem vielleicht auch nicht. Und trotzdem hat man es. Genau, kommt schon das. Das Grundproblem ist, der Mensch ist von Gott geschaffen, um geliebt zu werden. Und im Licht zu leben. Leider ist er aber am Egoismus verfallen. Und ohne das Lösungsangebot vom Schöpfer bleibt er auf ewig getrennt von dem. Im Bibeltext, den Doris uns gelesen hat, im Johannes 1, Vers 1 bis 18, lesen wir darüber, wie Gott einen finalen Masterplan gemacht hat, um für uns das Problem zu lösen. Allein die Tatsache, dass er uns nicht unserem Schicksal überlässt auf dieser Erde, zeugt schon von grenzenloser Liebe. Kurz zum Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist etwa 90 nach Christus geschrieben worden. Höchstwahrscheinlich in Ephesus. Der Verfasser selber sagt im Evangelium, dass er es geschrieben hat, um Glauben zu wecken. Im Kapitel 21, Vers 31. Die Christen dort, wo er das geschrieben hat, die haben einen Schmelztiegel von griechisch prägter Denkweise, jüdisch-christlichen Mysterientraditionen und verschiedenen Philosophien mit ganz unterschiedlichen Gottesbildern und ganz anderen Gottesbildern als wir haben, gelebt und sind auch von dem beeinflusst worden. Also das war damals wirklich eine riesen Vermischung von ganz vielen Sachen gewesen. Und wahrscheinlich ist es sogar an Christen geschrieben worden, die nicht mehr in der Heimat leben konnten, sondern eben in Ephesus, mitten im Römischen Reich. Die ganzen Verse, die wir gelesen haben, fassen für mich fast das ganze Evangelium zusammen. Es ist eine mega dichte an Information in diesen Versen. Und es ist auch so verschachtelt ineinander, dass man es wie manchmal fast nicht erklären kann, was dort steht. Und was ich heute sage, ist nur ein Versuch. Oder nur an der Oberfläche gekratzt. Wir können hier noch lange darüber diskutieren, predigen und nachdenken. Wir lesen noch einmal Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort, der Logos. Der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Schon in diesen drei Versen steckt ganz viel. In den meisten Bibeln, die wir heute lesen, kommt Logos nicht vor. Dort steht einfach das Wort. Es gibt eine Übersetzung, die Zürcher Bibel, dort steht Logos. Und Logos ist eigentlich das Wort aus dem griechischen Urtext. Reingenommen dort. Weil der Johannes den Begriff Logos gebraucht hat als Bezeichnung wie einen Namen. Er hat das Wort mit dem Namen bezeichnet oder eben Jesus mit dem Namen bezeichnet. Logos heisst einfach Wort. Der Wortstamm von Logos ist aber sagen, reden oder etwas nennen. Also eigentlich Tat. Interessant an dem ist, jede Beziehung braucht ein Miteinander reden oder miteinander kommunizieren. Egal in was für einer Form. Das kann nur Blick sein, das kann nur Zeichen sein oder Berührungen. Es müssen nicht einmal gesprochene Worte sein. Aber wenn man Beziehung hat zu etwas oder jemandem, braucht man Kommunikation. Der Begriff Logos zu einer Bezeichnung von einer Person wird in der Bibel nur an dieser Stelle gebraucht. Sonst nie so. Bibelwissenschaftler und Theologen, die sich vertieft mit dem Teil der Bibel, dem sagt man Prolog oder Logos-Hymnos, auseinandergesetzt haben, die haben in der jüdischen Weisheitsliteratur grosse Parallelen und sogar Übereinstimmungen gefunden zu diesem Bibeltext. Dort wird einfach die Weisheit gebraucht, so wie hier der Logos oder das Wort. Also der Johannes hat einen Teil von dieser Literatur genommen und es auf Jesus gemünzt und für den Anfang von seinem Evangelium gebraucht. Wahrscheinlich ist der Hymnus oder der Bibeltext sogar nachher in gottesdienstlicher Tradition in der Gemeinde dort gebraucht worden. Und dass mit dem Logos Jesus gemeint ist, darüber sind sich alle Forscher einig. Und das kommt ja nachher im Vers 17 spätestens, wird das ganz klar. Aber darum ist es auch wichtig zu wissen, dass das Evangelium an Christen geschrieben worden ist. Weil die Jesus eigentlich schon kennt haben. Teil 1 vom Masterplan. Das Wort Jesus ist Gott. Der Anfang vom Prolog redet ganz klar davon, wie das Wort ein Teil von Gott ist. Genauso göttlich wie Gott selber. Es ist von Anfang an dabei gewesen und alles, was erschaffen worden ist oder erschaffen ist, ist durch das Wort entstanden. Also Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. So wie Gott ist auch das Wort, der Logos, ewig. Er ist aber der Anfang für uns Menschen. Ohne ihn würde es uns nicht geben. Die Bibel berichtet uns von dem im 1. Mose 1, 26 bis 27. Dort steht, dass Gott was hat? Ganz am Anfang der Bibel hat Gott was gemacht? Genau. Gott hat gesprochen. Und es sind Sachen entstanden. Durch ausgesprochenes Wort ist Sichtbares lebendig geworden. Der Teil von Gott, das Wort, hat Leben in sich inne und hat das in die erschaffenen Sachen hineingelegt. Auch in die Menschen. In den ersten Vers vom Johannesevangelium wird unmissverständlich deutlich, dass Jesus Gott ist. Das Wort ist die Person, Jesus Christus, der im Stall von Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Der N.T. Wright, das ist ein Theologe, ein Neutestament, der sich auf das Neue Testament spezialisiert hat, der hat zu dem mal geschrieben, wenn Sie wissen möchten, wer der wahre Gott ist, schauen Sie lange genug auf Jesus. Also, Teil 1 vom Masterplan von Gott ist, Jesus ist Gott. Er war auch Gott, als er auf dieser Erde gelebt hat. Und er musste ganz von der DNA von Gott sein. Sonst hätte er nicht auferstehen und den Tod besiegen. Und er könnte uns nicht wieder in Beziehung zu Gott hineinführen. Und im Römer 6, 23 steht, dass der Lohn für die Sünde, also für sich nicht mehr nach Gott aufstrecken, ist der Tod. Die Gabe von Gott ist aber das ewige Leben. Masterplan Teil 2 ist, das Wort ist Fleisch geworden oder Mensch, verwandelte Gott. Im Johannes 1, Vers 14, und jetzt machen wir hier einen Gump von den Versen, steht, dass das Wort Fleisch geworden ist. Es ist in einem menschlichen Leib als Kind mit dem Namen Jesus auf die Welt gekommen. geboren durch eine Frau, so wie wir alle, ganz menschlich. Gott, der durch das Wort Menschen erschaffen hat, kommt jetzt in diesem Wort rein, wie Menschen auf die Welt. Er hat quasi einen Teil von sich selber verwandelt. Ein anderer Theologe hat geschrieben zu dem, die Worte, er wohnte unter uns, zeigen, also das steht im Vers 14, das habe ich euch jetzt nicht gelesen, ich lese es euch nochmal zur Erinnerung, was dort steht. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also der Theologe, der hat gesagt, die Worte, er wohnte unter uns, zeigen, dass es nicht nur um eine Erscheinung geht. Also nicht einfach so, er ist erschienen in diesem Stern oder er ist ein paar Menschen begegnet in irgendeiner Erscheinung, die wieder weg ist nachher. Gott kam wirklich auf die Erde und lebte als Mensch unter Menschen. Die Menschen aber, sie ein Leben ohne Gott, ein Leben mit einer Beziehung zu Gott vor. Also das menschliche Sein lebt eigentlich lieber ohne Gott weiter. Und das trennt sie von ihm. Und sie können von sich aus nicht zurück in die Einheit zu Gott. Doch er liebt sie so sehr, dass er Beziehung zu ihnen sucht. Er hat Menschen geschaffen, um sie zu lieben. Der einzige Grund, dass er den Menschen gemacht hat, ist, ihn können zu lieben. Die können zu lieben. Die können zu lieben. Die können zu lieben. Nur das. Und so bringt Gott die finale Lösung für das Trennsein von Gott in die Welt der Menschen rein. Er redet durch das Fleischwerden von seinem Wort, Wort von der Liebe. Jede Beziehung nimmt mit Wort ihren Anfang, das habe ich vorher schon gesagt. Die Verwandlung von Gott sein und Mensch werden ist für uns unbegreiflich. Wir können es wie nicht nachvollziehen. Es ist eben die Idee von einem Gott, der alles Leben in sich hineinträgt. Ein Teil von sich selber in menschliche Person zu verwandeln und unter den Menschen leben zu lassen. Es ist fast wie das Bienchen. Das wäre jetzt Mensch. Leider ist es jetzt eben gerade verkehrt. Es sind Menschen. Es geht ein bisschen streng. Es war für Gott wahrscheinlich auch nicht so einfach, einen Teil von sich loszulassen. Und das wäre Gott. Oder das ist Gott. Und das ist Mensch. So war Jesus. Er war Gott und Mensch in einem. Also Masterplan Teil 2 ist, Jesus muss auch Mensch sein. Vorher haben wir gesagt, Jesus muss Gott sein. Wäre er nur Gott gsi, hätte er nicht können sterben wie ein Mensch. Weil er ist Leben. Er ist Leben in sich selber. Das Opfer war auch notwendig gsi, denn durch einen Mensch ist die Trennung von Gott in die Welt gekommen. Und durch das Leben und durch das Sterben von einem fehlerlosen Mensch hat können wieder Gutmachung passieren. Das lesen wir auch im Römer 5, Vers 12. Also, Gott ist Geist. Geist hat müssen Fleisch werden, damit Fleisch Gottes Geist haben kann. Und das führt uns zum dritten Teil vom Masterplan. Der dritte Teil ist verwandelte Menschen. Also Gott hat sich verwandelt und jetzt gibt es verwandelte Menschen. Jetzt gehen wir bei den Versen noch mal ein bisschen zurück. Vers 10 bis 13. Dort steht: Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. In dem einen Vers, im Vers 12, steht das Wort Glaube. Und das ist jetzt eine kurze Worterklärung zu diesem Wort, weil das etwas war, was mir mega wichtig geworden ist. Auch wenn ich sonst die Bibel lese, lese ich das Wort Glaube jetzt immer anders. Das Wort Glaube kommt nämlich vom griechischen Pistis. Und das ist das Wort, das man sonst im Griechischen für Vertrauen braucht. Und auch für Zeugen. Also ein Zeuge ist Pistis, der ist vertrauenswürdig. Oder auch ein Bürger ist vertrauenswürdig. Für uns ist Glaube im Allgemeinen eher ein Begriff, wo wir darunter verstehen oder einordnen, ob wir etwas wirklich für wahr halten. Glaube ist manchmal eher eine Kopfsache und kann manchmal ganz oberflächlich sein. Wir sagen auch schnell, ich glaube, dass das so und so ist. Wir sagen das auch, wenn wir nicht ganz sicher sind. Der Begriff Vertrauen hat da schon eine etwas grössere Dimension. Vertrauen bewegt mein Herz. Wenn ich denke, ich muss einer Person jetzt einfach vertrauen, dann ist das nicht nur in meinem Kopf. Warum, dass das Wort Pistis nicht mit Vertrauen übersetzt worden ist, hat damit zu tun, dass im Laufe der Jahre die Bedeutung von diesem Wort immer mehr verschoben worden ist. Also nachdem man aus dem Griechischen in andere Sprachen übersetzt hat, ist eben die Bedeutung immer mehr auf das etwas für wahr halten verschoben worden. Das hat auch damit zu tun, dass das Kirche als Instanz gestärkt hat, die über Glaubensinhalt entschieden hat. Der Luther erst hat das eigentlich wieder ein bisschen aufgenommen, dass man auf das Wort mehr Betonung von Vertrauen legt. Es gibt Experten, die sich wundern darüber, dass der Luther in seiner Übersetzung das Wort nicht mit Vertrauen übersetzt hat. Das war so ein kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir wieder zurück zum dritten Teil vom Masterplan. Verwandelte Menschen. Wie die ersten Menschen am Anfang der Geschichte mit Gott, mit seinen geliebten Menschen, die Wahl hatten, vom Baum vom Leben zu essen, so hat jeder Mensch durch Jesus die Wahl bekommen, auf das von Gott geschickte Wort zu hören und dem zu vertrauen. Vom Brot vom Leben zu essen und vom lebendigen Wasser zu trinken. Diese Wahl, das Vertrauen auf Jesus zu setzen, bietet uns der Johannes im Vers 12 an. Der N.T. Wright, den ich vorher schon mal zitiert habe, hat da geschrieben: Vielleicht ist das Aufregendste an dieser Textpassage, dass hier auch über uns gesprochen wird. Alle, die ihn annahmen. Alle bedeutet wirklich jede und jeder. Damals wie heute. Gott möchte, dass überall auf der Erde Menschen neu in diese Familie, die er durch Jesus ins Leben rief, hineingeboren werden. So kann jeder Mensch Kind Gottes werden. Das geht weit über die Tatsache hinaus, dass für Gott jeder Mensch etwas Besonderes ist. Wir Menschen haben die Möglichkeit, in diesem Leben neue Menschen zu werden. Alle, die diesen Schritt wagen, werden sofort verwandelt. In Menschen, die nicht nur im natürlichen Leben geboren sind, sondern jetzt geistlich aus Gott geboren werden oder sind. Sie bekommen einen neuen Geist. Das Wort, der Logos, lebt jetzt in seiner ganzen Fülle in ihnen innen. Im 2. Korinther 5, 16 und 17 ist das noch etwas anders beschrieben. Dort steht, wir sind neue Menschen geworden. Also der Masterplan Teil 3 ist, unser menschliches Grundproblem ist unser Trennsein von Gott. In dem Jesus als Gott und Mensch auf die Erde gekommen ist, hat Gott die finale Lösung für unser Problem geschaffen. Wer dem Namen Jesus vertraut, kann genau die gleiche göttliche DNA empfangen, wo Jesus als Mensch in sich hat. Durch seine Auferstehung und unseren Glauben sind wir dann Kinder und Erben von Gott. Durch den Heiligen Geist können wir die Macht der Liebe empfangen und brauchen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild vorher mit der Hand, wo das Herz bildet haben eigentlich. So ist es denn. Wir gehören dann zu der Macht von der Liebe. Wer also ist vertrauenswürdiger als der Gott, der einen Teil von sich selber in die Dunkelheit dieser Welt hineingetan hat? Vertraust du ihm? Möchtest du dich erstmalig oder neu für ihn entscheiden? Oder hast du dich schon entschieden und bist mit dem auf dem Weg, immer wieder auf dem Weg unterwegs? Dann gilt vielleicht für dich auch das, was für mich gilt. Dass eben das Wort Glauben, das da im Griechischen eben auch Vertrauen bedeutet, dass das die Entscheidung tiefgründiger macht. Es ist eben ein Wagnis und nicht ein rein gedankliches Verwahrhalten. Die Tatsache und was damit zusammenhängt, zu glauben, dass ich den Heiligen Geist in mir habe, dass ich ein Kind und ein Erbe bin, mit allen Rechten, fordert mich in meinem Alltag immer wieder raus. Es fordert mich raus, den Regeln dieser Welt, also der Macht vom Egoismus, zu trotzen. Mich für das Recht eines anderen einzusetzen und das eigene Recht Gott überlassen. Oder Gemeinheiten mit dem Wort der Freundlichkeit zu erwidern. Es fordert mich heraus, mir keine Sorgen zu machen, ob Sachen gut laufen, sondern im Vertrauen weiterzugehen und wissen, dass Jesus schon gesiegt hat. Und es fordert mich auf, Gottes Leben und Heilung im Menschenleben hineinzureden, wo Not und Hoffnungslosigkeit herrscht. Klingen tut es mir nicht immer, aber Gott gibt immer wieder neue Chancen. Zu was fordert dich das Vertrauen auf? Und das wäre jetzt gerade die Frage für die Tischrunde. Ich glaube, da habe ich noch... Genau. Das wären gerade auch die Fragen, die ihr jetzt an der Tischrunde austauschen dürft. Ihr dürft natürlich auch andere Gedanken teilen miteinander.